Egal, was man beim Klimawandel anpackt, wenn man es sich genauer anguckt und sich die Sache umdreht, stellt man fest, das sieht doch ganz anders aus, als mir das mal erzählt wurde. Und genau um so einen Fall wird es sich heute drehen. Wir reden mit Pfulli, einem Akademiker, der immer noch im akademischen Betrieb aktiv ist und deswegen auch anonym bleiben muss. Und der hat uns eine ganz interessante Sache mitgebracht, ein Puzzlestück, was das Puzzle doch so langsam vervollständigt. Wir reden über das Molekül CO2 und darüber, dass anscheinend das IPCC, der Weltklimarat, konstant und kontinuierlich die Eigenschaften des Moleküls falsch berechnet, um uns zu erzählen, dass bei mehr CO2 immer höhere Temperaturen zu erwarten sind. Anscheinend sieht das ganz anders aus. Das wird diesmal sehr, sehr spannend. Bleiben Sie dran.
Im Gespräch.
Ich begrüße ganz herzlich den Pfulli. Herzlichen Dank, dass Sie Zeit gefunden haben für unser Gespräch. Ja, Sie sind Statistiker und worum geht es heute?
Ja, es geht heute, erstmal herzlichen Dank für die Einladung, entschuldigen Sie bitte. Es geht heute um das Thema Klimawandel, um die Argumentation des IPCC. Und ich habe versucht, diese Argumentation nachzuvollziehen, zu überprüfen und bin darauf gekommen, dass sie nicht stimmen kann.
Oh, das heißt, die leugnen also den Klimawandel.
Das Klima wandelt sich ständig, also das kann man nicht leugnen.
Was ist denn das IPCC?
Das IPCC ist in Bern, glaube ich, zuständig dafür, Argumente zu finden, die das Narrativ des Klimawandels, des menschengemachten Klimawandels insbesondere, zu stützen. Also das heißt, es sucht und gräbt nach Argumenten, die das CO2 in Verbindung bringen, unter anderem das CO2 in Verbindung bringen mit Temperaturerwärmungen.
Sie leugnen also, dass das CO2 irgendwas damit zu tun hätte.
Oh nein, CO2 ist ein wunderbares Gas. CO2 sorgt dafür, dass wir hier nicht minus 18 Grad haben, unter anderem, sondern eben kuschelige 10 bis 15 Grad. Und erfüllt seine Aufgabe sehr, sehr gut.
Das heißt also, es geht hier nicht generell darum, dass wir sagen, also CO2 hätte keinen Einfluss auf das Klima. Also Sie haben auch nicht gesagt, dass es nicht auch eine Klimaerwärmung geben würde, ne? Also das wird gar nicht negiert, sondern es geht ein bisschen um Details jetzt. Das heißt also, wir beschäftigen uns tatsächlich mit diesem Gas CO2 und womit genau?
Also es geht im Prinzip darum, dass das IPCC argumentiert, dass CO2 Wärmestrahlung, die von der Erde ins All zurück will, aufhält, indem es absorbiert und damit die Luft erwärmt. Das heißt, eine warme Luftdecke sorgt dafür, dass das wieder auf die Temperaturen der Erde einen Einfluss hat. Und das IPCC geht jetzt so weit, dass es sagt, ja, und wenn wir jetzt noch mehr CO2 hinzufügen, dann wird es noch wärmer. Und genau diese Argumentation kann ich mathematisch nicht nachvollziehen.
Ah, das heißt also, Sie haben sich da die Formeln angeschaut von dem IPCC und da ist Ihnen was aufgefallen.
Genau. Ich habe mir die Formel angeschaut, die das IPCC nutzt, um sämtliche Szenarien darzustellen. Und in dieser Formel stellt man fest, da ist noch eine Steigung drin. Und diese Steigung heißt, fülle mehr CO2 in die Atmosphäre, dann wird es zwischen jetzt dann hier 0,5 und 1 Grad wärmer oder verdopple das Ganze, da wird es sogar 2 Grad wärmer. Und anhand dieser Formel argumentiert das IPCC ja alle möglichen Katastrophenszenarien. Ich habe mir die Formel mal ein bisschen genauer angeschaut und stelle fest, mit den reinen naturwissenschaftlichen Phänomenen auf molekularer Basis ist es gar nicht möglich, diese Formel so darzustellen, wie sie das IPCC darstellt. Und ja, das würde ich gerne heute ein bisschen darstellen, selbst darstellen.
Also, dann ist ja wichtig, mit wem spreche ich hier. Das heißt also, Sie sind Kulturwissenschaftler, haben sich jetzt ganz lange mit Genderfragen beschäftigt und beschäftigen sich jetzt mit dem Klimawandel. Oder mit wem reden wir hier gerade?
Beinahe, also beinahe bin ich Kulturwissenschaftler. Ja, Statistik ist tatsächlich eine Geisteswissenschaft. Es ist die Mathematik der Unsicherheit und sie dient dazu, Wahrscheinlichkeiten zu berechnen. Das ist klar, das macht man auch in der Schule. Sie dient aber insbesondere dazu, Prognosen zu erstellen, Modelle zu bauen, mal gute, mal schlechte, das ist ein anderes Thema. Und es dient dazu, Signale im Rauschen zu finden, sprich also tatsächlich Dinge, die wichtig sind in einem riesengroßen Haufen Chaos. zu finden und zu entdecken. Und als Statistiker muss man eines ganz, ganz, ganz früh lernen. Nämlich die Aussage, wir wissen es nicht, kommt öfter vor als die Aussage, ich kann Ihnen ganz sicher sagen, woran es liegt. Und ich persönlich kann mit, wir wissen es nicht, wunderbar leben. Die meisten Menschen können das nicht, die meisten Menschen brauchen eine Erklärung für das, was passiert. Und das kann natürlich jetzt auch ein rein psychologischer Grund sein, warum die Argumentation des IPCC so erfolgreich ist.
Ja, jetzt ist die Frage, warum haben wir sie eigentlich anonymisiert? Das heißt also, das ist ja wichtig für den Zuschauer zu wissen, warum kann er sie nicht sehen? Das ist ja eine elementare Frage, warum?
Es gibt ja diesen Film Climate the Movie. Und viele Menschen, die dann am Schluss dieses Filmes auftreten, haben, nur weil sie ihre Meinung gesagt haben, und das ist ja nicht mal meine Meinung, das ist mein Rechenweg, den ich heute erzähle, haben tatsächlich berufliche Nachteile erfahren, indem sie beispielsweise nicht mehr publizieren dürfen. Ich möchte aber gerne weiter publizieren.
Das heißt, Sie sind fest im akademischen Betrieb unterwegs und Sie befürchten dort Nachteile.
Ich bin fest im akademischen Betrieb unterwegs und ja, kann sein, dass ich überdramatisiere, ja. Und es kann ja, ich werde ja heute im Prinzip Sachen erzählen, die jeder nachprüfen kann. Das kann man mit Mathematik und Physik der 10. oder 11. Klasse ohne Probleme verstehen. Und wenn man Mathematik oder Physik in der 11. Klasse abgewählt hat, dann kann man das nach 10 Minuten verstehen. Das ist keine Raketenwissenschaft.
Genau, wir hatten so einen Fall ja auch schon mal. Wir hatten jemanden interviewt, der sich mit Mobilfunkstrahlung beschäftigt hat. Wir haben ihn dann anonymisiert als Manfred Mobilfunk bezeichnet. Und genau das, also er sprach von den gleichen Repressalien, die er zu befürchten hat, das, was Sie jetzt gerade erwähnt haben. Gut, und jetzt wird den Zuschauer ja dringend interessieren, was erfährt er jetzt an neuen Dingen? Und zwar, was hat es jetzt mit dem CO2 wirklich auf sich? Was hat das IPCC gemacht? Und was ist daran irgendwie so, dass Sie sagen, ich habe da ein ganz schlechtes Bauchgefühl mit?
Also ich habe einfach mal geschaut, wie CO2 wirken soll laut Naturwissenschaft. Jetzt nicht zwingend laut IPCC, sondern laut Naturwissenschaft. Und wir wissen, dass CO2 in der Lage ist, in einem bestimmten Bereich von elektromagnetischen Strahlen Photone zu absorbieren und deren Energie dann im Prinzip auch in sich aufzunehmen.
Photon ist dann gleichbedeutend mit Licht, ne? Das heißt also Licht einer bestimmten Lichtqualität, einer bestimmten Farbe, kann das CO2 aufnehmen. Und jetzt reden wir ja nicht mehr von Farben im eigentlichen Sinne, sondern wir sind jetzt im Infrarotbereich, also im Wärmestrahlungsbereich. Und wir haben also einerseits dieses Licht, was bunt ist. Das ist für mich als Biologe ganz relevant. Das heißt, es geht von 400 Nanometer bis 700 Nanometer, also 700 Nanometer Wellenlänge. Und diese Wellenlänge, die hat auch das Umgekehrte, kann man es als Frequenz umrechnen. Hatten wir alles schon mal irgendwann mal vielleicht im Physikunterricht in der Schule. Aber wir reden jetzt nicht von diesem sichtbaren Bereich, sondern wir reden von dem Infrarotbereich. Von wo bis wo geht der?
Genau. Der Infrarotbereich, der hat natürlich einen etwas größere Wellenlänge, etwas energieärmer. Wir nehmen es als Wärme wahr und wir sind jetzt im Bereich jenseits des sichtbaren Lichts, was jetzt irgendwie so bei, boah, wo jetzt genau anfängt, weiß ich nicht. Aber ich kann natürlich jetzt den Bereich nennen, in dem CO2 wirksam ist. Und das ist der Bereich von 12.000 Nanometer bis ungefähr 18.000 Nanometern oder eben 12 Mikrometer bis 18 Mikrometern.
Okay, so, und was ist jetzt genau der Punkt, wo das IPCC, wo Sie sagen, da hakt es irgendwie. Also das stimmt nicht, was die aussagen.
Ja, das IPCC sagt, nimm mehr CO2, dann wird es wärmer. Schütte mehr CO2 in die Atmosphäre, dann wird es wärmer und wir werden alle sterben. Und wenn man das mathematisch zurückrechnet, wenn man das mathematisch versucht darzustellen, dann kommt man bei dieser einen Formel raus, die das IPCC nimmt, oder besser gesagt bei dieser einen Kurve, wo das IPCC sagt, so ist es, die ist übrigens von 1998, und da sagt das IPCC, im Jahre 1850 hatte man, so nimmt man an, 280 Parts per Million CO2 in der Atmosphäre. Heute haben wir 420 Parts per Million CO2 in der Atmosphäre. Damit haben wir 2,17 Watt pro Quadratmeter mehr, die wieder auf die Erde zurückwirken. Das heißt, es wird wärmer auf der Erde. Und wenn wir noch weitermachen, dann steigt es immer noch. Dann wird immer noch mehr Watt pro Quadratmeter in der Atmosphäre bleiben. Es wird wärmer.
Das heißt also, wir sehen jetzt hier auf der Y-Achse, also es ist die senkrechte Achse, da sehen wir, was ist da aufgetragen?
Der sogenannte Strahlungsantrieb, Radiation Force, das ist ein Begriff, den tatsächlich das IPCC erfunden oder in die Welt gebracht hat. Der Strahlungsantrieb ist jetzt die Energie in der Atmosphäre, die zurück auf die Erde wirkt, und zwar der zusätzliche im Vergleich zu 1850.
Also man könnte sagen, das ist so ganz salopp irgendwie die Temperatur, die da abgebildet ist.
Ja, ganz salopp ist es die Temperatur der Atmosphäre, die als Wärmestrahlung wieder auf die Erde zurückwirkt. Und man weiß jetzt nicht, wie viel Grad genau ein Watt pro Quadratmeter mehr in der Atmosphäre wirkt. Man nimmt an, und da sind wir jetzt wieder im ungenauen Schwammigen, selbst das IPCC weiß es nicht, man nimmt an, ein Watt pro Quadratmeter ist ungefähr 0,5 bis 1 Grad, also eher 0,5 Grad mehr gesamtglobale Mittelwertstemperatur.
Aha. Das heißt, man nimmt ganz viel an und weiß nichts Genaues. Und das man wird uns aber verkauft, als ob das alles total genau wäre beim IPCC. Und die wissen immer alles genau. Und was sehen wir unten? Unten sehen wir jetzt...
Unten sehen wir die CO2-Konzentration in Parts per Million.
Parts per Million ist...
Teile CO2 pro Millionen Teile Luft. Wenn du 1 Million Luftteilchen hast, dann sind 420 davon im Moment, so sagt man, am Vulkan in Hawaii, so sagt man, sind 420 Teile CO2-Moleküle.
Das entspricht 0,042 Volumenprozent. Also wenn man es in Prozent ausdrücken möchte. Gut, okay. Also dann sehe ich jetzt aber, das ist ja eine Kurve, die geht ja so in diese Sättigung. Das heißt also, die Kurve, die wird immer flacher nach rechts oben. Das heißt, irgendwann ist es vollkommen egal, wie viel CO2 ich dazugebe, dann passiert überhaupt nichts mehr.
Irgendwann ist es egal, aber wir sind noch im Bereich, in dem das IPCC uns drohen kann. Weil es steigt ja noch.
Aha. Und wenn ich das richtig verstanden habe, was Sie gesagt haben, sagen Sie, diese Kurve, so wie sie hier abgezeichnet ist, stimmt gar nicht.
Die kann nicht stimmen. Man muss ein bisschen weiter ausholen, aber wenn man aus dieser Kurve heraus simuliert, wie viel Photonen die Erde verlassen und wie viel Photonen auf der Erde bleiben und rechnet das Ganze zurück mit einem ganz, ganz, ganz einfachen Gesetz, das man in der 10. Klasse Physik lernt, und rechnet das Ganze zurück auf die Absorptionswahrscheinlichkeit eines einzelnen CO2s, dann stellt man fest, die Formel kann nicht stimmen, weil das CO2 bei 400 ppm eine größere Absorptionswahrscheinlichkeit hat als bei 800 ppm. Aber wir wissen aus Hightrun, genau umgekehrt ist es. Je mehr CO2 man in die Atmosphäre schüttet, desto größer wird die Absorptionswahrscheinlichkeit. Das heißt, sie können diese Steigung, diese Drohkulisse nur aufrechterhalten, indem sie implizit, das hat keiner so hingerechnet, aber indem sie implizit CO2 immer kleiner machen, je mehr sie reinschütten.
Das heißt also, wie müsste diese Kurve eigentlich in Realität hier aussehen?
Also in Realitas müsste diese Kurve längst gerade sein.
Das heißt also, wir müssten längst eine komplett flache Kurve haben, also die sich, wo da kaum noch eine Steigung zu erkennen ist. Und was wir haben, wir sehen immer noch eine deutliche Steigerung nach rechts oben. Das heißt, je mehr CO2 ich zugebe, desto wärmer wird es. Und die andere Kurve müsste aussagen, je mehr CO2 ich zugebe, desto dann passiert gar nichts.
Also das heißt einfach nichts mehr. Wir sind im Bereich der sogenannten Sättigung.
Das deckt sich ja ziemlich genau mit einer Forschungsgemeinschaft aus Österreich, die das ja auch schon gesagt haben. Die haben dazu auch schon Untersuchungen gemacht, also empirische Untersuchungen, und die haben das Gleiche entdeckt. Das heißt, die sagen, bei den derzeitigen Konzentrationen von CO2, die wir haben, haben wir eigentlich kaum noch eine Steigerungsmöglichkeit in Sachen Temperaturempfindlichkeit dieses CO2s.
Ja, das kann man im Prinzip mathematisch auch ganz gut darstellen. Wenn man CO2 mit der in der Literatur dargestellten Absorptionswahrscheinlichkeit von 10 hoch minus 20 bis 10 hoch minus 22, je nach Wellenlänge, in eine künstliche Atmosphärenmodellierung gibt und da Photonen durchjagt. Ja, alles, was CO2 leisten kann, hat es bereits geleistet. Wenn du mehr CO2 hinzuschüttest, dann ist einfach kein Photon mehr übrig, das es noch aufnehmen kann. Es ist gesättigt.
Also jetzt ist ja die Frage, das müsste doch eigentlich auffallen, also eigentlich müsste man das doch sofort rausfinden, wenn man ein bisschen Ahnung von Physik hat und die öffentlichen Daten vom IPCC sich anguckt, da gibt's ja glaube ich auch eine Seite, wo man sich das ausrechnen lassen kann, aber irgendwie fällt ihm das nicht sofort ins Auge. Was war da los? Das heißt, sie sind ja auch auf dieser Seite gewesen, haben sie mir gesagt.
Ja.
Und wie kamen sie jetzt an die Daten ran?
Ich habe mir einen Account gemacht, ganz einfach.
Okay, ja gut, und dann haben sie da was runtergeladen und die Daten, die sie da runtergeladen haben, wie kommen sie an die Daten ran?
Man sagt genau, was man haben möchte und bekommt dann 20 Sekunden später einen Download-Link. Mhm. Und ich habe mir Satellitendaten geholt, ich habe mir Messdaten geholt, Temperaturdaten habe ich mir nicht geholt, weil da habe ich ich habe den Verdacht, dass da ein bisschen was gemacht wurde. Aber was ich mir geholt habe, waren beispielsweise die ausgehende langwellige Strahlung, die im Satelliten gemessen wurde, von der NASA, von GESTIS selber. Kann man sich auch einfach holen. Man muss nur berechtigtes Interesse nachweisen und Neugier ist ein berechtigtes Interesse. Man holt sich die Daten und nimmt das, was man gelernt hat und versucht in irgendeiner Art und Weise was daraus zu lesen.
Und wie sind Sie jetzt drauf gekommen, dass diese Formel nicht stimmen kann?
Ich bin drauf gekommen, indem ich einfach rückwärts gerechnet habe. Es gibt eine Datenbank, die heißt ModTran. Und diese Datenbank, auch da kommt man relativ easy in die Daten ran, die nimmt diese Formel und simuliert, und zwar auf die Wellenzahl genau, auf die Frequenz genau, der Zehntelfrequenz genau. Wie viel wird anhand dieser Formel rückwärts gerechnet, wie viel wird bei einer Wellenzahl von 553,2000, also man nimmt immer so einen kleinen Bereich, wie viel wird davon absorbiert und wie viel geht durch anhand dieser Formel rückwärts gerechnet? Und genau die Daten brauche ich. Und wenn man all diese schmalen Bereiche nimmt, dann hat man ja alles. Ja. Dann hat man die gesamte Wirkung von CO2. Und bei jedem dieser schmalen Bereiche habe ich einfach rückwärts gerechnet. Okay, wie viel Strahlung ist bei genau diesem schmalen Wellenbereich in der Atmosphäre geblieben? Wie viel Energie wurde aufgehalten?
Genau, und das Ergebnis ist?
Und das Ergebnis ist klar, für jeden Wellenbereich ein anderes. Nur wenn ich diese Energie habe, die aufgehalten wurde, dann kann ich mit dem physikalischen, ganz, ganz, ganz einfachen Gesetz, haben wir in der Schule gelernt, Lambert-Beer-Gesetz rangehen und dann einfach ausrechnen, wie hoch ist, und jetzt kommt ein Fremdwort, sorry, ich löse es gleich auf, wie hoch ist der Absorptionskoeffizient, wie hoch ist die Fähigkeit dieser Atmosphäre in diesem Wellenbereich Energie aufzunehmen. Und dieser Absorptionskoeffizient ist von zwei Dingen abhängig. Erstens, wie viel? Wie viel CO2 beispielsweise ist in der Atmosphäre? Und zweitens, welche Absorptionswahrscheinlichkeit habe ich? Wie groß ist dieses CO2? Wie dick? Wie groß ist die Zielscheibe, die das Photon in genau diesem Wellenbereich hat? Und auf das will ich raus, auf diese Zahl will ich raus. Ich will also, ganz kurz noch einen Satz, ich will also ermitteln, wie groß wäre das CO2 laut dieser Formel in genau diesem Wellenbereich. Wie groß wäre das CO2, wenn ich diese Formel rückwärts rechne und über den sogenannten Absorptionskoeffizienten auf die Absorptionswahrscheinlichkeit oder Absorptionsstärke eines einzelnen CO2-Moleküls für diesen Wellenbereich zurückrechne.
Und jetzt das Ergebnis, bin ich gespannt.
Das Ergebnis ist, das hat überhaupt nichts mit der Wahrheit zu tun. Es ist viel zu klein, das CO2-Molekül. Und je größer die Konzentration, desto kleiner müssen die dann das CO2-Molekül annehmen, damit da überhaupt noch was passiert, damit da überhaupt noch eine Steigung stattfindet.
Das heißt also, die Formel zeigt eigentlich falsch auf, dass das CO2-Molekül statistisch gesehen bei denen immer kleiner werden müsste, damit sie überhaupt noch diese Steigerung, die wir hier sehen, irgendwie dann ausdrücken können. Und ja. Sie sagen, das stimmt überhaupt nicht. Das heißt, die Kurve ist schon längst in der vollen Sättigung drin.
Ja, wenn ich jetzt hier wirklich noch ein Wachstum haben will, Da muss ich natürlich den Absorptionskoeffizienten künstlich verringern. Und das geht nur, wenn ich ja die Konzentration immer höher schieben will, dann muss ich das CO2-Molekül verkleinern, um dann hier eine geringere Wirkung dieser immer mehr werdenden CO2-Moleküle zu simulieren. Wie gesagt, diese Formel ist eine reine Simulation. Es ist ein Modell von 1980 und ich kann gerne ausführen, wie dieses Modell entstand. Da lacht man sich tot, aber
also das interessiert es eher, also ich meine, wir sind jetzt ja nur durchschnittlich begabt, würde ich mal annehmen, ja. Also das heißt, jeder auf seinem Fachgebiet. Ich frage mich die ganze Zeit, das muss denen doch auffallen beim IPCC. Also da muss doch schon jemand gekommen sein und gesagt haben, Leute, also mit der Formel könnt ihr nichts anfangen, da ist irgendwas faul an der Formel. Ich rechne euch das mal ganz kurz durch und dann müssten die doch zum ähnlichen Ergebnis gekommen sein wie Sie. Also ja. Warum sehe ich beim IPCC ständig solche Äußerungen und warum beschäftigt sich damit keiner genauer?
Naja gut, ich bin nicht beim IPCC, ich komme da auch nie rein, weil ich natürlich den menschengemachten Klimawandel anzweifle und das ist eine Voraussetzung dafür, dass man reinkommt. Es gibt ja verschiedene Organisationen,
dass man ihn nicht anzweifelt sozusagen. Ansonsten, also wenn man ihn nicht anzweifelt, dann kommt man rein, ansonsten fliegt man raus.
Ja.
Aha.
Das ist ja weit bekannt. Das hat ja Heise schon vor Jahren dargestellt. Wenn man, es gibt verschiedene Organisationen, die ein Vorschlagsrecht haben. Die Regierung gibt es dann weiter und dann müssen sie nochmal noch ein Casting. Und wenn das IPCC die Meinung hat, ja, das ist uns jemand, der bei der Begründungsfindung helfen kann, das ist jemand für uns, dann nehmen wir den. Also ich möchte es mal ganz, ganz, ganz böse sagen, ein Stefan Rahmstorf wird sicher genommen, ein Herr Farnhold, obwohl er im IPCC-Bericht drinsteht, witzigerweise, wird eher nicht genommen.
Also für mich sieht es jetzt folgendermaßen aus. Also ich habe mich ja auch schon mit anderen Themen da beschäftigt, was den Klimawandel anbelangt. Das sind dann also Themen, die mehr so in den Bereich gehen, Biologie und also die Themen, die ich sowieso abarbeite. Und dann sieht man also alles, was man anfasst beim IPCC, beim Weltklimarat. Und wenn man sich das genauer anschaut, sieht das auf einmal ganz anders aus, als uns das landläufig über die Medien und über das, ja, und über die Pressekommunikation vom IPCC mitgeteilt wurde. Mhm. Und immer wieder stößt man darauf, dass also eine Dramatisierung anscheinend stattfindet in den Medien von einem Thema, nämlich Klimawandel. Und am Ende sagt man, Moment mal, also das, was mir hier erzählt wird in den Medien, sieht aber ganz anders aus. Wenn ich mir das genauer anschaue, dann sehe ich diese dramatische Lage überhaupt nicht.
Ja.
Und das haben wir jetzt hier also wieder. Das heißt also, wir beschäftigen uns mit dem CO2 und mit der Temperaturwirksamkeit des CO2s. Also wie viel mehr Temperatur bekomme ich bei mehr CO2? Das IPCC sagt nach dieser Kurve, die wir hier vorliegen haben, ja, da passiert eine ganze Menge. Also was haben Sie gesagt, 0,5 bis 1 Grad oder vielleicht sogar 2 Grad mehr bei der Temperatursteigerung, an Temperatursteigerung, wenn ich das CO2 jetzt verdopple. Aber in Wirklichkeit sagen sie, nee, da passiert überhaupt nichts, weil das kann ich schon aus der, wenn ich mir die Formel genauer anschaue, dann kann ich das daraus entnehmen, dass das CO2 schon längst so in so hoher Konzentration in der Atmosphäre ist, dass dort überhaupt keine weitere Absorption mehr stattfinden kann.
Ja. Das CO2 ist ein sehr, sehr, sehr wirksames, ein gutes Klimagas. Es hilft uns, dass wir nicht frieren müssen. Und das macht's gut. Es macht's so gut, dass wir, ich bin gerade dabei, hier noch ein bisschen zu rechnen. Eigentlich war für mich wichtig, das Ganze zu widerlegen. Und wie es jetzt wirklich ist, werde ich jetzt hier als kleiner Statistiker sicherlich nicht nachweisen können. Aber meiner Einschätzung nach, ab 200 bis 250 ppm hat das CO2 spätestens seine Schuldigkeit getan. Und wenn man mehr CO2 in der Atmosphäre hat, dann sind einfach keine Photonen mehr übrig, die es aufnehmen kann. Außer die durch die Lücken in der Wirksamkeit von CO2 durch dieses Wirkungsspektrum dann durchhuschen, die aber auch immer durchhuschen werden.
Das heißt also, man kann sich das so vorstellen, dass man vor eine Lampe vielleicht so ein Graufilter setzt, also eine graue Fläche, also da kommt dann weniger Licht durch, ja? Und dann setze ich noch einen Graufilter vor. Und dann setze ich noch einen Graufilter dahinter. Und irgendwann wird das Licht so dunkel, dass überhaupt kein Licht mehr durchkommt von der Lampe. Und wenn ich, egal wie viel Graufilter ich dann auch hinsetze, es bleibt schwarz. Ja. Also da kommt dann nichts mehr weiter. Ja. Und das heißt, Sie sagen, wir sind jetzt schon so weit mit diesen Graufiltern bei der Konzentration von CO2, was wir jetzt haben, also 420 ppm, dass das macht überhaupt nichts mehr aus. Das heißt, da passiert nichts mehr in Sachen Wärmestrahlung.
Ja.
Und das ist auch schon der Fall gewesen in der angeblichen vorindustriellen Konzentration von 280 ppm. Mhm.
Ungefähr. Ich kann es nicht genau nachweisen, weil ich mache da schon ein paar Modelle, kann es aber nur privat machen. An den Großrechner darf ich dann nicht mit sowas. Aber meine privaten, einfachen Modellierungen geben mir die Annahme, dass wir irgendwo im Bereich 200 bis 300 die Sättigung haben und dass sich da einfach nichts mehr tut.
Ja, aber nach all dem, was wir jetzt gehört haben, also wenn da jetzt keine Temperatursensitivität mehr ist bei dem CO2, was wir gerade rausgearbeitet haben, nicht bei den Konzentrationen, die wir jetzt schon haben in der Atmosphäre, was bleibt denn dann am Ende? Das heißt, also da greift der Staat jetzt ein, der macht basierend auf diesen Annahmen, die vom IPCC kommen, die höchst fragwürdig sind, alle möglichen Repressalien, repressiven neue Gesetze, die ja rauskommen. Das heißt, wir dürfen keine Verbrennermotoren mehr fahren bei den Autos. Ich frage mich halt, wie Schwertransporte da stattfinden sollen. Ne? Also das mit welcher Energietechnik soll das denn funktionieren? Die Häuser müssen anders gedämmt werden. Es sollen Wärmepumpen eingebaut werden, alles Mögliche. Wie sehen Sie das, Fully? Also worauf läuft das Ganze hinaus? Also was ist da los?
Ja, was im Moment wirklich der Fall ist für mich, wir reden jetzt hier von begründungsfreien Gesetzen. Wenn ich ein Gesetz erlasse, dann bin ich als Staat verpflichtet, dieses allgemeine Gesetz zu begründen. Auch Verordnungen sind begründungspflichtig. Das ist momentan zwar Richterrecht, aber das ist stabiles Richterrecht. Das heißt, jedes Gericht verlangt, dass man Gesetze begründet. Und diese Begründungen, gerade bei Klimagesetzen, lesen sich wie folgt. Das IPCC hat gesagt, wenn wir mehr CO2 in die Atmosphäre schütten, wird es wärmer. Deswegen müssen wir CO2 einsparen. Aus dieser Begründung heraus zahlen Sie bitte pro Tonne CO2 so und so viel Euro.
Aber das führt doch auch nicht zu einer CO2. Also ich meine, das, selbst wenn ich in dem Narrativ drin bleiben würde und sagen würde, also ich muss CO2 einsparen, nur weil ich das CO2 bepreise, heißt es ja nicht, dass das zu einer Einsparung von CO2 führt. Das tut's ja auch nicht, wie man ganz offensichtlich sehen kann. Also selbst schon diese Argumentation in sich ist ja totaler Humbug.
Ja, ist richtig, aber man spricht beim Staat immer noch von der Lenkungswirkung von Steuern. Man besteuert Alkohol, damit nicht so viel gesoffen wird, man besteuert Zigaretten, damit nicht so viel geraucht wird. Hilft alles nicht besonders, aber eine gewisse Lenkungswirkung wird angenommen. Damit begründen sie das Ganze.
Also es hat auch sehr viel von so einem mittelalterlichen Ablasshandel. Ne? Das heißt also, wenn die Münze im Beutel klingt, die Seele in den Himmel springt. Das heißt in diesem Falle, wenn ihr also das CO2 schön bezahlt, dann kommt ihr trotzdem noch in den Himmel, ihr armen Klima. Sünder.
Ja. Ich habe witzigerweise auch überlegt, ob ich diese Folie mit reinnehme, wo das Geld gerade im Beutel springt, und aber ich habe es dann gelassen. Habe ich tatsächlich auch zur Verfügung, und wenn ich über CO2 rede in Streams oder sowas, dann nutze ich die Folie natürlich auch. Ja, es ist natürlich Ablasshandel, und ja, es ist eine gängige Eigenschaft des Staates, alles, was ihm gefällt, durch die sogenannte Lenkungswirkung dann auch ein bisschen zu verbilligen, und alles, was ihm nicht gefällt, durch die Lenkungswirkung zu verteuern. Es ist in der Politiktheorie tatsächlich immer noch akzeptiert, dass diese Lenkungswirkung existiert. Ich persönlich sehe es auch ähnlich wie Sie. Das ist ein gewisser Ablasshandel, und eigentlich besteuern wir die Luft, die wir atmen, insbesondere die wir ausatmen.
Es gab eine DDR-Band, Silly, ich meine, die Band gibt's ja immer noch, aber also kurz nach der Wende haben die ein Album gemacht, das weiß ich gar nicht mehr genau, wie das heißt, Hut ab, Herr Finanzminister, hieß das. Da gab es eine Textzeile, die dann darauf hinauslief, dass dann den Leuten Endozähler implantiert werden, einen in die Lunge, einen in die Nase und noch einen beim verlängerten Rückgrat sozusagen, ja, in den Popo. Darauf scheint es ja hinauszulaufen. Das heißt also, dass man erstmal die Leute komplett überwacht und dann halt deren CO2-Ausstoß dann irgendwie dann messen möchte. Und das führt ja nicht nur dazu, dass die geschröpft werden, dass die immer weniger Geld zur Verfügung haben, sondern auch dazu, dass die ja zu komplett überwachten Individuen werden.
Sie werden es nicht ganz so weit drehen, weil sie brauchen immer noch einen Moment, dass das Overton-Fenster noch weiter außen hat. Sprich, also wenn die tatsächlich die komplette Überwachung machen, dann können sie ja nicht mehr sagen, haha, wenigstens habt ihr keine Analsonde im Hintern. Dafür habt ihr eine in der Nase, aber wir gehen nicht so weit, dass wir euch eine Analsonde einführen. So weit werden sie nicht kommen. Sie werden schon weiter drehen, sie werden auf jeden Fall weiter drehen, aber immer nur so weit, dass sie sagen können, haha, ihr verschwurbelten Verschwörungstheoretiker, wir sind noch längst nicht bei der Analsonde, da kommen wir auch nie hin, keiner hat je die Absicht, eine Mauer zu bauen und so weiter. Das Momentum oder diesen Abstand brauchen sie noch. Aber man kann mit diesem Narrativ schon sehr, sehr weit gehen. Und man kann mit diesem Narrativ natürlich auch beispielsweise Geld bewegen und jetzt schon aufzeichnen, was hier schon passiert. Teilweise wirklich mit Einzelleitungen zu Ministerien und Banken. Es ist nicht schön und man fühlt sich als Bürger, der einen gewissen Freiheitsgedanken hat, dann auch nicht wirklich gut dabei.
Also was mich an der ganzen Sache stört, Sie sind jetzt ja nicht der Erste, den ich spreche, der von Repressalien spricht. Also ein Naturwissenschaftler oder überhaupt Wissenschaftler, der Angst hat, seine Meinung kundzutun, weil er dann Nachteile in seinem Job befürchtet. Also in welche Richtung geht das Ganze hier? Also ich müsste doch eigentlich auch so wie ein Karl Lauterbach den ganzen Tag lang nur Nonsens reden können, ohne dass ich Konsequenzen zu befürchten habe. Selbst wenn es so wäre. Ich meine, es ist zwar meine Reputation dahin, sagen wir mal, die wissenschaftliche Gemeinschaft würde dann sagen, der hat sie ja nicht mehr alle. Aber ne, also trotz allem müsste ich ja nicht direkt befürchten müssen, dass mir mein Job gekündigt wird. Aber genau das ist es ja, was immer wieder zum Ausdruck gebracht wird. Wie fühlen Sie sich damit, also mit diesem Status quo?
Naja, als jemand, der sehr auf die Handlungsfreiheit des Einzelnen steht und auch Wert legt, fühlt man sich dann natürlich nicht gut. Und wenn ich also Ich hab's beim großen C bemerkt, ich nenn's mal so. Sag ich immer das große C. Da habe ich im Prinzip auch relativ schnell nachweisen können, dass diese sogenannten Inzidenzkurven einer besonderen Regel folgen und völlig unabhängig davon sind, ob jetzt hier Lappen vorm Gesicht oder Ähnliches getragen wird oder ob man zu Hause bleibt. Die reagieren auf ganz andere Sachen. Die sind eher epidemiologischer Natur. Und ich habe dann mich immer totgelacht, weil ich im Freundeskreis dann mit meiner Formel vorhersagen konnte, so auf einen Tag genau, dann wird der Peak nach unten stattfinden. Und so, nachdem ich das Modell so ein Jahr entwickelt hat, hatte ich immer recht. Es hatte mit Maßnahmen überhaupt nichts zu tun. Oha, ein halbes Jahr später kommt der Evaluationsbericht und sagt, ja, wir wissen, die Maßnahmen, wir haben da jetzt nicht wirklich eine Evidenz, wir sind da ziemlich evidenzbefreit. Dann kamen die RKI-Leaks und plötzlich heißt es da auch, naja, das RKI war stets der Ansicht und hat es auch nachweisen können, die Maßnahmen sind evidenzbefreit. Ich habe dann tatsächlich mal, war so naiv und habe mein Modell vorgestellt, ohne jetzt da großartig auf die Konsequenzen einzugehen, sondern nur gesagt, ich habe hier ein Modell, das mit drei Differentialgleichungen auskommt, was immer das sein mag für die Nicht-Mathematiker, und mit denen man den Verlauf der Inzidenzkurve vorhersagen kann. Prüft das mal, ganz, ganz, ganz naiv, prüft das mal, und plötzlich war ich der Corona-Schwurbler und der, das ist unglaublich.
Ja. Also im Kollegium, das heißt also, man gibt es an die Kollegen weiter, die können natürlich mit den Differentialgleichungen was anfangen, weil das auch viele mathematisch geschulte Leute da sind, und dann finden die raus, ups, der hat ja Corona geleugnet, indem er mir die Differentialgleichung gegeben hat damals. Ja. Das ist doch unglaublich. Also ich meine, was ist das für ein wissenschaftlicher Habitus, in dem ich mich da befinde, wenn da jemand sagt, guck mal hier, ich habe hier ein Untersuchungsergebnis und das sieht ganz anders aus als das, was uns immer vorgegeben wurde. Also ich würde doch erwarten, dass da jemand sagt, was ist das denn jetzt? Und also dann sich die Gleichung anschaut und dann halt vielleicht dann so bayerisch sagt, ja, was ist denn jetzt das? Das habe ich mir doch gar nicht gedacht. Ich finde das total interessant. Und in Wirklichkeit kommt dann die Reaktion, die Sie gesagt haben. Das ist, also ich komme damit nicht selber nicht klar. Wie geht es Ihnen dabei? Also
ja, das ist grausam. Man hat tatsächlich die vielgepriesene Schere im Kopf. Und man macht seinen Job. Man macht das, was von einem erwartet wird. Und die großartigen Leistungen habe ich dann tatsächlich zur C-Zeit genommen und ins Private getan und verkünde meine Ideen, die ich jetzt durch meine Arbeit mache, jenseits meines Berufsfeldes, in Streams und Podcasts und so weiter.
Und immer im Schutz der Anonymität, weil sie Angst davor haben, berechtigt Angst davor haben, dass ihnen Repressalien drohen, weil sie andere Ergebnisse veröffentlichen, als das die Regierung möchte.
Die Regierung, oder es würde auch schon reichen, wenn der Dekan das sehen würde. Halt da mal den Deckel drauf, das sollte besser mal nicht und auf keinen Fall publizieren. Die haben da Angst auch. Ich weiß nicht, warum der Druck dann ankommt, aber die haben tatsächlich Angst.
Ja, das führt automatisch zu der Frage, wie glauben Sie als Wissenschaftler, wie unser Staat konstituiert sind? Leben wir in einer freiheitlich-demokratischen Republik?
Ja, konstituiert sind wir natürlich als freiheitlich-demokratische Republik. Die Frage ist, funktioniert das gerade im Moment? Wir glauben alle an die Demokratie, wir glauben alle an die Tatsache, dass wir in Freiheit bessere Leistungen bringen als in Unfreiheit, in Planwirtschaft und so weiter. Die Sache ist nur, funktioniert es oder haben sich in den blinden Flecken dieses Systems, das man ja nie so genau vorbestimmen kann, nicht vielleicht irgendwelche Untersysteme gebildet, die einen Einfluss auf das andere haben? Und ich glaube schon, dass wir hier auch als Bürger, als ganz normaler Bürger, was anderes bin ich ja nicht, mal ein bisschen genauer hinschauen sollten und herausfinden, wo uns da Blödsinn erzählt wird. Das ist ja ein bisschen meine Mission. Was stimmt so nicht, was im gängigen Narrativ vorkommt? Eins der Sachen habe ich ja heute erzählt. Und mir reicht schon, wenn ich was widerlegen kann. Ich will ja nicht nachweisen, wie es geht, aber ich bin einen Schritt näher an der Wahrheit. So ist es auf jeden Fall nicht. Das kann ich jetzt falsifizieren. Ist schon eins mehr. Ich weiß, wie es nicht ist. Wie es ist, das werde ich vielleicht nie rauskriegen. Wer bin ich denn? Ein kleiner Fulli. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass es das, was uns gerade erzählt wird, dass es nicht so ist. Und das reicht mir schon, um im Kopf auch wieder freier zu werden. Es tatsächlich, man hat weniger Angst, wenn man sowas weiß.
Ja, also die Angst vor dem Klimawandel kann man da nehmen, ne? Die Frage ist halt, wovor man jetzt Angst hat. Und die Tendenzen in Richtung totalitäres Staatssystem sind eindeutig, die kann man nicht mehr leugnen. Ja, sind Sie ein Totalitarismusleugner? Das ist vielleicht die richtige Frage. Nicht sind Sie ein Klimawandelleugner, sondern sind Sie ein Totalitarismusleugner?
Totalitarismus kann man natürlich jetzt mit unserer Demokratie sehr, sehr schlecht darstellen oder umsetzen. Das ist auch, glaube ich, nicht das Ziel.
Ja, ist es denn nicht so gewesen? Also haben wir denn während der Corona-Zeit nicht genau das erlebt? Das ist ja die Frage.
Ja, Ich habe eher eine unternehmensgesteuerte Totalitarismus im Auge, der in unserer Demokratie durchaus darstellbar ist.
Ja,
genau. Man redet hier von verschiedenen Begriffen. Ich kenne den Begriff inversiver Totalitarismus. Da gibt es ein wunderschönes Buch, den Autor habe ich vergessen, aber es heißt Inversiver Totalitarismus. Und den kann man sich bei einer sehr, sehr, sehr langen Auto- oder Fahrradfahrt oder Spaziergang mit 28 Stunden mal anhören. Man muss leider sehr oft erschrecken, weil man stellt fest, man findet sehr viele Muster als Ereignisse in unserer Gesellschaft wieder. Es geht im Prinzip darum, dass Unternehmen und Unternehmensgesellschaften zu großen Einfluss und NGOs natürlich auch zu großen Einfluss in der Entscheidungsfindung haben, sodass also nicht der Volksvertreter, den man gewählt hat, der Entscheidungen trifft, sondern das Unternehmen, das dem Volksvertreter mal mit einer schönen Rückenmassage, vielleicht nur mit einem schönen Glas Wein, die Argumente dann so eintrichtert, dass er es dann auch glaubt und in die Richtung des Unternehmens oder der NGOs stimmt. Und der Einfluss ist im Moment so groß, dass ich befürchte, wir sind eher von dieser Flanke aus gefährdet, als dass wir uns aus Versehen irgendeinen Diktator wählen.
Naja, also wir sehen ja diesen Einfluss, genau das, was Sie sagen von diesen Firmen. Also nur zur Erwähnung, Mercator-Stiftung, wie war das doch bei unserem Wirtschaftsminister da und was ist dann dieser Greichen-Clan, der jetzt da in der Regierung dann auch noch mit irgendwelche Strippen zieht? Warum werden die damit in die Regierungsverantwortung mitgenommen, indem man die da irgendwie einstellt? Dann sehe ich, dass Firmen anscheinend Texte schreiben, Gesetzestexte schreiben, was eigentlich die Volksvertreter machen sollten. Da steht natürlich in den entscheidenden Passagen zwischen all dem Geschwurbel immer drin, irgendwelche Passagen, die halt der jeweiligen Branche, die da mitgeschrieben hat, zu Passe kommen. Ne? Das hat alles sehr, sehr wenig mit einem demokratisch konstituierten Staat zu tun. Das ist genau das, was Sie sagen. Es geht in eine ganz bestimmte Richtung. Und auch hier beim Klimawandel haben wir ja genau das Gleiche. Das heißt, wir sehen, dass ja, dass Firmen hier das große Geld riechen und versuchen, die Allgemeinheit zugunsten von ganz wenigen auszunehmen. Und dann, also das ist eine Geldumverteilungsaktion, könnte man sagen. Ja. Ja.
Da widerspreche ich natürlich nicht.
Ich hätte eine abschließende Frage zum Thema Wissenschaft. Also wir sind ja als Wissenschaftler dazu gedrillt eigentlich, dass wir eindeutige Aussagen machen und dass wir möglichst allgemein verständlich reden. Also wir haben es gerade schon gemerkt, also das ist schon für den Physiker und für den Mathematiker unheimlich schwierig, einem normalen Fußgänger, also auf der Straße, zu erklären, worum es hier eigentlich geht. Aber irgendwie, ja, also wir sollen ja wahrhaftig sein in dem, was wir da aussagen. Mhm. Und jetzt schauen wir uns das Gebaren beim IPCC an. Wie geht's Ihnen damit, also wenn Sie sehen, wie dort mit Wissenschaft umgegangen wird?
Ja, ich habe immer diese Unterscheidung zwischen Wissenschaft und Confirmation Bias, Begründungsfindung. Und ich sehe das IPCC eigentlich als große Begründungsfindungseinrichtung, in dem sehr, sehr einseitig ausgewählt wird. Ich persönlich würde es nicht als Ziel einer Wissenschaftlerkarriere anstreben, ins IPCC zu kommen, weil da weiß man macht keine Wissenschaft mehr, man macht Begründungsfindung. Meine Aufgabe als Wissenschaftler sehe ich darin, ja, das, was die Wissenschaft tut. Ich habe eine Theorie und ich will diese Theorie überprüfen. Überprüfen heißt falsifizieren. Das habe ich hiermit gemacht.
Also falsifizieren heißt, ich versuche, die Theorie zu widerlegen.
Ja.
Oder ich sage, wann sie nicht gilt. Ja.
Ja. Und diese Theorie, die das IPCC ausgibt oder herausgibt, die habe ich hiermit widerlegt. Und meiner Meinung nach sogar eindeutig. Ich habe gezeigt, dass es so nicht sein kann, was das IPCC sagt. Ich habe nicht gesagt, wie es sein kann. Ich habe nur gesagt, ich habe eine Ahnung, wohin es geht. Und diese Ahnung ist, dass wir schon längst im Sättigungsbereich sind. Mhm. Kann ich aber auch nicht beweisen, weil die Natur ist chaotisch und komplex. Wir sind immer im deterministischen Chaos. Mhm. Aber ich kann nachweisen, dass das, was das IPCC uns glauben machen will, einfach nicht stimmt. Weil die von falschen Absorptionskoeffizienten ausgehen.
Und was ist Ihr Eindruck? Also machen die das aus Versehen oder ist eine Absicht dahinter?
Es ist ihr Auftrag. Der Auftrag des IPCCs, den die, was die UNO oder die WHO, weiß ich nicht, an das IPCC gegeben hat, ist, findet Argumente, wie wir den Klimawandel, den menschengemachten Klimawandel nachweisen können. Begründungsfindung, Confirmation Bias. Und den erfüllen sie. Warum dieser Auftrag ergangen ist, werden wir wahrscheinlich nicht rausfinden. Wir kommen immer so bis zu gewissen Punkten und dann ist Schluss, weil, ja.
Naja, das ist jetzt ja ein weiteres Puzzlestück. Ne? Also ich hatte ja auch schon, es ist ja bekannt, dass ich bereits, glaube ich, 5 Artikel genau zu diesem Thema geschrieben habe in Teilbereichen und man sieht dann halt, dass das ein Puzzlestück sich in das andere fügt und immer wieder sieht man, dass ja, also dass genau dieser Auftrag da ist. Also es ist ja kein ergebnisoffenes Forschen. Das, was mir als Forscher ja eigentlich, das ist meine Hauptaufgabe. Ich gehe ergebnisoffen an eine Sache heran. Das heißt, ich schaue ich möchte Beweise finden, dass meine Theorie da irgendwie untermauert wird, sondern ich gucke mir auch Ergebnisse an, die das Ganze widerlegen. Und im Zweifelsfall sind ja die Ergebnisse, die das widerlegen, also das, was ich mir erst gedacht habe, die viel interessanteren.
Ja.
Ne, und was wir hier beim IPCC sehen, ist ja anscheinend das Gegenteil. Das heißt also, es geht immer nur in eine Richtung. Sie möchten immer nur eine bestimmte Art von Ergebnissen haben und alles, was dem widerspricht, wird einfach nicht publiziert oder sogar bekämpft, je nachdem, wie wichtig das gerade in der öffentlichen Debatte ist.
Ja, den Eindruck habe ich auch. Leider. Und es hat mit Wissenschaft nicht viel zu tun. In meiner Ausbildung habe ich gelernt, erstmal alles zu falsifizieren. Und was übrig bleibt, liegt ein Stückchen näher an der Wahrheit, aber ist nicht die Wahrheit.
Ja, ja, also es gibt ja diesen schönen Spruch, kräht der Hahn auf dem Mist, ändert sich das Wetter oder es bleibt, wie es ist. Ja. Dann weiß man, das ist keine wissenschaftliche Aussage, weil sie ist immer gültig und es gibt halt keinen Fall, wo sie nicht gültig ist und deswegen ist die Aussage nicht brauchbar. Mhm. Ja, genau. Und aber so ähnliche Argumentationen sehen wir ja auch beim Thema Klimawandel. Das heißt also, wenn da ganz viele Monsunregenschauer da auf uns herniederprasseln, dann ist es dann der Klimawandel gewesen, der das erzeugt hat. Wenn aber ganz viel Trockenheit ist, dann ist es auch wieder der Klimawandel, der das erzeugt hat und man weiß dann nicht, was man davon weiß.
Die Erklärmuster werden immer hanebüchener. Es gibt ein paar Twitter-Accounts, denen ich folge. Eins davon ist der Twitter-Account Künstliche Intelligenz. Der hat es ja mal richtig wunderbar pervertiert. Der hat dann irgendwie Vulkanausbrüche mit dem Klimawandel in Verbindung gebracht und wunderschöne Erklärmuster gefunden, die genauso gut klingen wie die vom IPCC, die aber natürlich, wenn man ein bisschen Ahnung hat, völlig an den Haaren herbeigezogen sind.
Ja.
Und hat dann einfach geschaut, wie die Leute reagieren. Endet immer mit dem Satz, der Klimawandel ist nicht zu leugnen. Ich habe mich totgelacht natürlich, aber es hat wirklich Leute gegeben, die gesagt haben, oh ja, wir müssen das machen und das machen und auf jeden Fall Tempo 100.
Genau. Jetzt ist ja so, dass wir haben ja bei Apolut eine Zuschauerschaft, die einen sehr hohen Bildungsstand hat. Und wir werden sicherlich eine ganze Reihe an Physikern haben und Mathematikern, die sich jetzt genau für das Thema interessieren. Das heißt, wir müssen denen Unterlagen an die Hand geben, damit sie das nachvollziehen können. Und vielleicht gibt es dann auch noch für sie Input, dass da jemand sagt, ups, da haben sie jetzt eine Zahl vertauscht, da ist irgendwas faul in ihrer Gleichung. Wo kann man sich denn die Unterlagen zu ihrer Rechnung runterladen? Oder wollen wir das bei uns auf Apolut machen, dass sie uns die Daten geben, dass wir da einfach ein PDF hinstellen?
Ja, gerne, gerne. Ich skripte das und es sind ganz einfache Formeln und ich sage, wo ich die Daten her habe.
Dann machen wir das so. Also dann wird das für die Zuschauer unter dieser Sendung verlinken wir dann genau das, was wir hier gerade erzählt haben. Und dann gibt es dann nochmal die ausführliche Form für die Physiker und für die Mathematiker unter uns, die dann das Ganze nachrechnen können und dann eventuell auch noch Kommentare dazu schreiben können. Also wenn Sie das hier irgendwo sehen auf einem YouTube-Kanal, dann gehen Sie doch mal auf die Originalseite, nämlich apolut.net. Da gibt es ja auch dieses Video und schauen Sie da mal rein und dann gehen Sie in die Kommentare und kommentieren genau das, was wir hier gerade debattiert haben. Also stimmt das tatsächlich, dass also diese angebliche Absorptionskurve von CO2 ganz anders aussieht als das, was das IPCC uns sagt, und so, dass wir längst in so einer Sättigungsphase sind, dass mehr CO2 überhaupt keinen Wärmeeffekt mehr ausmacht. Ja, dann würde ich noch eine Frage stellen, was bleibt denn uns noch nach all diesen Erkenntnissen, was wäre dann so Ihr Schlusswort, was Sie an die Zuschauer mitgeben möchten?
Also wenn ich, sagen wir mal als Gesetzgeber, irgendeine Zumutung dem Bürger auferlege, zum Beispiel zusätzliche Steuern für vielleicht CO2, dann muss ich das begründen. Und die Begründung in den Gesetzen sieht momentan so aus, dass IPCC sagt, alles wird schlimmer. Diese Begründung steht meines Erachtens auf sehr, sehr tönernen Füßen. Die richtige Begründung heißt nämlich, wir wissen es nicht. Und wenn ich den Zuschauern hier ein bisschen was mitgeben darf, glauben Sie nicht an einfache Wahrheiten, glauben Sie eher an, wir wissen es nicht. Denn wir sind öfter, als man es wahrhaben will oder als man es wirklich haben will, öfter im deterministischen Chaos, als wir in der damit auch in der Kompetenzillusion sind. Viel wissen wir nicht. Und damit sollten wir besser leben können als mit Begründungsfindung, beispielsweise vom IPCC.
Vielen, vielen Dank. Tja, dann verabschiede ich mich bei Pfulli. Bleiben wir bei diesem Pseudonym. Genau, dann geht's an die Zuschauer. Liebe Zuschauer, wenn Sie meinen, dass dieses Gespräch für Sie sehr informativ war, wenn Sie sagen, das müssen andere unbedingt mitbekommen, da ist wieder was faul beim Thema Klimawandel, das IPCC, der Weltklimarat, erzählt uns schon wieder Nonsens, dann reichen Sie das doch weiter, zum Beispiel über die sozialen Medien. Da gibt es zum Beispiel Telegram oder Getter oder Twitter. Auf all diesen Kanälen sind wir aktiv. Auf welchen Kanälen genau, finden Sie unter apolut.net. Und dort finden Sie auch unsere Spendeninformationen. Denn wenn Sie sagen, das ist es wert, dass man das unterstützt, dann sollten Sie vielleicht eine kleine Spende hinterlassen. Das können Sie einmalig machen oder vielleicht eine Dauerbeweisung. Das wäre ganz toll für uns. Und ja, dann bleibt mir nicht mehr viel zu sagen. Gehen Sie auf apolut.net und dann sehen wir uns vielleicht das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Apolut im Gespräch. Machen Sie es gut. Auf Wiedersehen.
Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld. Da Sie immer wieder hier sind, unterstützen Sie Apolut am effektivsten mit einem Dauerauftrag. Mehr Infos auf apolut.net/unterstützen. Apolut ist keine Einbahnstraße. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Abonnieren Sie den Apolut Newsletter, so verpassen Sie nichts. Registrieren Sie sich auf apolut.net/newsletter. Natürlich gibt es Apolut auch als App. Einfach auf apolut.net/app runterladen und mobil auf dem Laufenden bleiben.
Apolut.
Jetzt erst recht.